Gerade mal eine Woche her, da flossen einige Tränen in unserer Mitte. Und ich denke mal, es haben etliche doch starke Dinge erlebt mit Jesus und auch vielleicht eine Wende in ihrem Leben erlebt. Nicht nur vielleicht, ich weiß von welchen, die wirklich eine gravierende Wende erlebt haben. Bin total froh darüber, dass dieses Ehepaar, die Freunde von Farsens, mitgekommen sind, weil sie haben eine echte Wende erlebt in ihrem Leben, in ihrer Ehe. Sie haben Jesus kennengelernt und haben ganze Sache gemacht und haben, ja, wie man so sagt, Nägel mit Köpfen gemacht. Und jetzt fängt was ganz Neues an und das ist schön zu sehen und das ist einfach fantastisch, wenn man sieht, dass Gott so reinwirkt, wie wir Menschen das gar nicht machen können. Und sich das Herz wendet zu Gott. Und solche Begegnungen passieren ja nicht nur in dem Moment, wo ich zum ersten Mal zu Jesus finde, sondern dann fängt ein Weg mit ihm an. Deshalb sagt auch, steht auch in der Apostelgeschichte, die des Weges sind. Wir sind auf dem Weg mit ihm. Und diese Zeit des Weges, die wir haben, bis er kommt, bis wir verwandelt sind, bis wir dann ihn von Angesicht sehen, dieser Weg ist ja gepflastert mit Begegnungen Gottes. Und die brauchen wir auch, wie wir gleich sehen werden. Ich hoffe, dass der Alltag von der vergangenen Woche euch nicht zu viel Staub auf die Seele gestreut hat. Und wenn es denn so sein sollte, dann lasst uns zu Jesus gehen. Ihr wisst aus der Bibel, Jesus wäscht den Staub gerne ab. Er hat sich die Schürze umgebunden, er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen, die immer besonders staubig sind. Und das hat er gerne getan. Er hat gesagt, das ist ein Beispiel, das sollt ihr auch machen. Und wir können uns gegenseitig aufrichten, trösten, ermutigen, weiterhelfen. Ja, da hat er uns begabt damit. Wir hatten eine unglaublich volle Zeit. Diese 5 Tage waren angefüllt mit guter Gemeinschaft, mit gutem Essen, mit wunderschönen Räumlichkeiten, wunderschöne Natur ringsrum, auch wenn es geregnet hat, aber man konnte wirklich auch rausgehen. Und mit guter Lehre. Nicht mit 2 E, sondern mit E und H. Wir haben ganz viel gehört, was bestimmt Weichen stellen wird jetzt in unserem Leben. Und jetzt geht es darum, wie setze ich das praktisch um, was ich gehört habe, was ich erlebt habe, was ich gelernt habe. Wie wird sichtbar, was ich da erfahren habe, in dem schnöden Alltag. Meine Überschrift lautet heute, mein Äußerstes für sein Höchstes. Ihr kennt das wahrscheinlich aus dem Andachtsbuch von Oswald Chambers, das auch so heißt. Aber ich finde es sehr bezeichnend und passend, weil mir über die Jahre mit Jesus immer mehr bewusst wird, ich will nicht weniger als mein Äußerstes für sein Höchstes, weil er hat sein Äußerstes gegeben für mich. Ich habe eine Frage an euch. Was schult unseren Charakter und mich als Kind Abrahams, der mein Glaubensvorbild ist? Was schult mich und was bringt mich dahin, dass in meinem Leben ja, die Beziehung zu Gott, sein Segen, sein Leben in mir, dass es sichtbar wird? Dass Dinge passieren, wo andere auf Gott aufmerksam werden. Was bringt mich dazu?
Herz.
Ja, du hast recht. Du hast recht. Es ist so. Halten wir fest, es ist das geopferte Lamm, das uns rechtfertigt, das uns angenehm macht vor Gott. Das ist erstmal eine rechtliche Sache. Und es ist der Heilige Geist, der mich in den Stand versetzt, zu dem lebendigen Gott und Schöpfer Himmels und der Erde Vater sagen zu dürfen. Aus dem Geist geboren zu sein heißt, man ist ein Kind geworden. Ein Kind des Allerhöchsten und nennt ihn Vater. Gerechtfertigt und Kind Gottes heißt auch, wir sind Erben. Das hatte ich letztes Mal schon gesagt. Aber wie komme ich dahin zu gehorchen? Wie kommen Kinder dahin zu gehorchen? Raphael sagt richtigerweise Schmerz. Ja, wie geschieht das? Wir lesen im Hebräerbrief, ein liebevoller Vater, und das ist Gott, der züchtigt seine Kinder. Er straft den Sohn, damit er gehorsam lernt. So, und in diese Erziehung sind wir reingekommen. Ich lese gerade Abraham, die Geschichte Abrahams. Ich höre mir das auch momentan auf CD an, so von verschiedenen Übersetzungen. Und dieser Abraham, der ist einen Weg mit Gott gegangen. Wenn man sich das genau betrachtet, wenn man diese Biografie dieses Mannes liest, dann liest man über vieles erstmal hinweg, weil uns das vielleicht auch von der Kultur her nicht ganz vertraut ist. Man hat da nicht unbedingt Bilder dazu, es sei denn, man hat einen Film gesehen drüber, dann hat man auch Bilder. Aber die Frage ist, gibt es noch mehr, was auch im Film nicht zu sehen ist, Dinge, die einfach den Menschen betreffen? Und je mehr ich damit zu tun habe und je mehr ich mich mit der Geschichte Abrahams vertraut mache, desto mehr stelle ich fest, diese Geschichte, die ist für uns grundlegend wichtig. Und das ist auch der Grund, warum das Neue Testament ist gespickt voll mit Zitaten aus der Geschichte Abrahams. Er wird im Neuen Testament vielleicht mehr als jeder andere, vielleicht David noch, aber als jede andere alttestamentliche Figur erwähnt und immer wieder als Beispiel rangezogen. Es wären zu viele Stellen, als dass ich die hier jetzt alle mit euch durchgehen könnte. Es ist unglaublich. Also Abraham ist eine ganz bedeutende Person für uns und es heißt in Römer 4, 20 bis 25, das kannst du mal dran beamen, das ist die letzte Stelle von den dreien. Der Abraham zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Interessant. Und er war völlig gewiss, dass er, nämlich Gott, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Genau, es geht weiter. Es ist aber nicht, und auf das kommt es mir jetzt an, es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, diese Geschichte, ja, dass man die halt kennt, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unseretwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, der unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Abraham hatte, wie wir in diesem ganzen Kapitel 4 vom Römerbrief lesen können, er hatte genau den Glauben, auf den es ankommt. Nicht irgendeinen Glauben, sondern den Glauben, durch den man vor Gott gerechtfertigt wird. Er kannte Jesus persönlich noch nicht. Er hat dieses Evangelium so nicht gehört, wie wir es gehört haben. Jesus war noch nicht am Kreuz gestorben und doch hatte es rückwirkend auch auf Abraham Wirkung. Dieser Tod Jesu hat für Abraham die Rechtfertigung bedeutet, so wie für uns. Das ist in unserem Kopf nicht ganz logisch, aber Gott ist zeitlos, total zeitlos. Er kann souverän etwas tun und es wirkt für alle Zeit, für die vergangene und für die zukünftige und für die gegenwärtige. Das ist wichtig, mal festzuhalten. Und Abraham glaubte, das lesen wir auch in diesem vierten Kapitel vom Römerbrief, glaubte an einen Gott, der Tote lebendig macht. Und da werden wir dann noch drauf kommen. An einen Gott, der Tote lebendig macht. Und das ist der Schlüssel, Glaube. Das ist der Glaube, den wir brauchen, dass wir glauben, Jesus ist für uns gestorben und er wurde auferweckt, weil er gerecht war. Das heißt, er wurde gestorben, damit ich gerechtfertigt bin und er wurde auferweckt, damit ich in diesem neuen Leben mit ihm zusammen leben kann. An diesen Gott glaubte auch schon Abraham. Von Abraham heißt es, dass er gesegnet war. Von David heißt es auch, von David heißt es, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Der wurde Vater von dem Messias, dem Retter Jeschua. Gott hat ihm diese Verheißung gegeben, aus dir wird kommen. Und das hat er dann auch getan. In seiner Ahnentafel ist dieser Werdegang, diese Abstammungslinie von David kommt. Und David hat es auch prophetisch in den Psalmen immer wieder gesagt, hat auch Worte Jesu, die Jesus später dann für sich gebetet hat, die auf ihn zutrafen, die hat David schon gebetet. Und von Abraham heißt es zwar nicht, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war, aber da heißt es, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will. Gott hatte zu Abraham eine ganz besondere Beziehung. Und zwar schon zu einer Zeit, als Abraham sich noch nicht bewährt hatte und auch noch nicht an den Gott glaubte, der Tote lebendig machen kann. Das kam noch nicht vor in den Lektionen. Aber von Abraham heißt es, er wurde auch ein Vater. Und zwar ein Vater vieler Nationen. Und dass er so viele Nachkommen bekommen würde, dass er sie nicht mehr zählen kann. Er zeigte dann ihm den Sternhimmel, er sagte ihm, so viele Nachkommen wie Sand am Meer. Jedes Körnchen steht für einen Nachkommen. Und Abraham war schon alt und hatte keine Kinder. Das musst du erst mal aufnehmen, dass Gott sowas spricht in deine Unmöglichkeit hinein. Von Abraham heißt es auch, er ist unser aller Vater. Interessant, auch das ist eine längere Geschichte. Ich fange mal an, erstmal mit dem Leben von Abraham. 7-mal ist ihm Gott erschienen, hat ihm diese Verheißung gesagt. 7-mal hat er ihm gesagt, du wirst Vater und du wirst viele Nachkommen haben. Und hat ihm auch gleichzeitig gesagt, und du wirst dieses Land bekommen, dieses Land, das ich dir zeigen werde. Er musste das dann durchwandern, rauf und runter, unter Gefahren, weil er sah, das ist ein schönes Land, das hat eine fruchtbare Jordanebene, damals gab es Sodom und Gomorra noch, da war einfach ein kleines Paradies an der Stelle, wo jetzt Salzwüste ist. Und er hat ihm das Land gezeigt und er sah aber auch in dem Land ganz viele Volksgruppen. Ja, da wohnten Menschen und die waren stark und haben das Land in Besitz gehabt, fest in ihrem Griff und waren mit Sicherheit nicht bereit, das abzugeben. Und so sah er zwar das Land und hörte die Verheißung, dass er Vater würde, aber es war nichts in seiner Hand, weder Kinder noch Land. Und dann kam noch dazu, dass es zwei Könige gab, den Pharao und auch einen Philisterkönig, den Abimelech, die beide die Sarah haben wollten. Und damit er nicht gleich umgebracht wird, hat er in seiner, ich sag mal, Verzweiflung, es war nicht leichtfertig, gesagt, das ist meine Schwester, war sie ja auch zum Teil, war ja Halbschwester. Aber er dachte, dann muss ich sie abgeben. Und es fiel ihm mit Sicherheit, das steht nicht da, aber es fiel ihm mit Sicherheit nicht leicht. Wer die Geschichte genau liest, der sieht, dass es nicht so war, dass Abraham seine Frau verkaufte nach Ägypten oder an den Philisterkönig. Er hatte keine anderen Frauen. Das war unüblich in der Zeit. Er hatte nur die eine. Und das, obwohl sie keine Kinder gebar, war auch nicht üblich, dass man die dann als einzige Frau noch behält. Das war eigentlich seltsam. Ist mir vorher auch so nicht aufgefallen, aber Abraham hielt an seiner Frau fest, an Sarah. Und dann musste er um seines Lebens willen diese Frau abgeben. Ich weiß nicht, was da in ihm vorging, als die Leute von Pharao kamen und seine Frau mitnahmen. Die brachten ihm natürlich auch Geschenke und so ein Brautpreis oder sowas. Aber das geht ja eigentlich gar nicht. Mit dem Herzen kannst du das nicht verkraften, sage ich mal. Alles schwand dahin. Und in diese Situationen sprach Gott immer wieder, siebenmal, immer an solchen markanten Punkten kam Gott zu Abraham und sagte, ich bin dein großer Lohn. Ich werde dir Nachkommen geben und das Land, was du siehst, wird dir gehören. Als er das siebte Mal das sagte zu Abraham, fiel Abraham auf sein Angesicht, heißt es, und er lachte bei sich selbst und sagte, wie ist das möglich? Ist doch gar nicht möglich. Da ist er eingeknickt. Vorher heißt es, Gott hat es zu ihm gesagt und einmal hat er mit Opfern einen Bund gemacht mit ihm, hat ihm die Zukunft gezeigt. Ein anderes Mal hat er ihm einen neuen Namen gegeben. Aus Abram wurde Abraham. Wer weiß, was das bedeutet? Also Abram heißt erhabener Vater und Abraham heißt Vater vieler Völker. Und von dem Tag an hat Abraham sich nur noch Abraham genannt. Er hat allen mitgeteilt, Leute, ich heiße jetzt Abraham. Und zwar zu einer Zeit, als nichts zu sehen war. Die müssen doch auch gedacht haben, hä? Vater vieler Völker, was meint der denn jetzt damit? Eine andere Sache fiel mir auf, auch eine scheinbare Kleinigkeit, aber bemerkenswert. Sarah und er waren unterwegs. Das Land zogen sie rauf und runter, Gott zeigte es ihnen, aber sie waren Fremdlinge. Sie mussten immer auf der Hut sein, sie mussten um ihr Leben bangen, sie mussten um Sarah bangen. Es war fast wie auf der Flucht. Und sie hatten eigentlich keine Begründung. Ich meine, er hatte so um die 300 etwas mehr Leute, Männer, die auch kampffähig waren und deren Frauen und Kinder und natürlich die Herden. Und überall, wo er durchzog, musste er das irgendwie erklären und rechtfertigen. Aber er durfte nicht sagen, ja, das Land wird mir mal gehören. Und er durfte auch nicht sagen, das ist meine Frau. Er durfte die Wahrheit nicht sagen, er musste sich verbergen und er musste sein Leben und seine Ziele und das Reden Gottes, er musste es verschweigen. Er durfte den Leuten nicht sagen, wer er wirklich ist. Könnt ihr euch vorstellen, wie das den Geschwistern geht, die in Verfolgung sind? Die oft schweigen müssen, wenn sie es rausschreien würden gerne? Die verstecken müssen, dass sie zu Jesus, dem ihrem heißgeliebten Herrn gehören, die es verstecken sollen, damit sie am Leben bleiben. Ich habe manchmal so nachgedacht, wie hat der Abraham das gemacht, dass der ausgezogen ist aus seines Vaters Haus, aus aller Verwandtschaft und hat nur diese ganz wenigen Verwandten mitgenommen, seine Frau, die aber keine Kinder kriegte, und dann seinen Neffen, der seinen Vater verloren hatte. Er wollte ihm wahrscheinlich auch Ersatzvater sein oder fühlte sich verantwortlich, als Bruder des Verstorbenen, sich um den Sohn des Verstorbenen zu kümmern. Auch eine komische Ausgangssituation. Eigentlich das Wichtigste fehlte, das eigene Kind, der Rückhalt der Familie, auch keine Kinder in Aussicht, kein Land mehr, Besitz verlassen. Es steht nirgendwo, wie ihm Gott da begegnet ist, in Ur, in Chaldea, es steht da nicht, wie die Situation war. Später heißt es dann, wenn Gott mit ihm redete, wie der Wortlaut war oder wie sich Abraham verhielt. Aber da diese erste Begegnung, die steht, die wird nicht beschrieben. Nur muss die sehr einschneidend gewesen sein, dass Abraham diesen Schritt tat. Lass uns das auf unser Leben beziehen, weil es ist sehr nah. Es wird uns im Neuen Testament immer wieder gesagt, schaut Abraham an, der Glaube Abrahams. Abraham hatte ein ganz besonderes Merkmal. Und das fällt auf, wenn man die Geschichte langsam immer wieder liest und sich verinnerlicht. Abraham war kein Grübler, Zweifler oder gewiefter Typ, sondern er war gehorsam. Ich weiß nicht, wie der gestrickt war, aber der verlässt das Land, der verlässt seine Vaterschaft, seine Familie. Dann sollte er ein Land durchziehen, das bewohnt ist, immer mit dem Satz im Hinterstübchen: Das Land will ich dir geben. Dann eine andere Sache, er war der Erste, dem Gott sagte, er soll sich, da war er 99, sich und seinen Ismael und alle Männlichen beschneiden. Da heißt es noch in einer Stelle ganz erstaunlich, schreibt der Schreiber hier, und Abraham ließ sich beschneiden, als er 99 Jahre alt war und Ismael war 13. Und vom Kleinen bis zum Großen, alles Männliche wurde beschnitten. Es war eine Glaubenshandlung. Es war nicht die Verpflichtung, wie später dann die Verpflichtung an ein Gesetz, weil Abraham hatte von Gott noch nicht dieses Gesetz. Das kam viel später. Sondern es war der Bund, den Gott mit Abraham gemacht hat. Und das war das Zeichen des Bundes. Und Abraham hat diesen Bund mit Gott mitgeschlossen. Er hat gesagt, ja, ich will. Dann einmal sagte Gott zu Abraham, hör auf deine Frau. Ich weiß nicht, ob ihr die Stelle kennt. Und Abraham hörte auf seine Frau. Und das war für damalige Zeit auch nicht denkbar. Also diese Position hatte man als Frau nicht. Und auch das geschah. Und das Letzte, was wir alle kennen, ist die Geschichte, wo er seinen Sohn, seinen Geliebten, nachdem er endlich dann die Sarah schwanger geworden war und er einen Sohn von Sarah und sich hatte, da sagte Gott, und nun opfere den mir und schlachte ihn. Und da steht nicht, dass Abraham dann verhandelt hat mit Gott. Diese Verhandlungen, die führte Gott für andere, für der Abraham für andere mit Gott, für Lot und dessen Familie. Aber verhandelt hat Gott, hat Abraham an der Stelle nicht. Er tat, was Gott sagte. Er sagte niemandem was, steht da nicht, auch seinen Dienern, die mitgingen. Und er ging mit seinem Sohn, lud ihm das Holz auf und ging mit ihm auf den Berg Moria und wollte ihn da opfern. Und Gott hat in aller, wirklich allerletzter Minute gesagt, stopp, jetzt sehe ich. Und das war eine Prüfung. Wo Gott dann am Schluss sagte, jetzt sehe ich, dass du deinen einzigen Sohn oder einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Und heute wissen wir, dass Gott beschloss, auch seinen einzigen Sohn nicht zu verschonen um der Kinder Abrahams willen, die wir sind. Auch das ist ein Hinweis, dass Abraham den richtigen Glauben hatte. Seht ihr die Parallele? Abraham hatte dieses Herz, was Gott gefällt. Er hat ihm alles gegeben. Er hat ja nicht nur seine Heimat verlassen, er hat seine Familie verlassen. Er musste seine Frau zweimal loslassen, weggeben. Gott hat immer dafür gesorgt, dass er sie wiederbekommt. Er hat auch seine Verheißung wahrgemacht später, aber das sah Abraham nicht alles, nur in der Vision. Und er hat auch ein Opfer ersehen. Und das, als sein Sohn ihn fragte auf diesem schweren Gang zu der Opferstätte, wir haben Holz, wir haben Feuer, und jetzt, wo ist das Opfer? Da sagt Abraham, Gott wird sich ein Opfer ersehen. Gott weiß schon. Vielleicht hat er auch sich selbst damit beruhigt, vielleicht hat er auch einfach seinen Sohn beruhigen wollen. Aber er hatte diesen Glauben, ich mache das jetzt und Gott wird schon wissen. Wo stehen wir, wenn Gott zu uns spricht, mach das. Wenn er zu dir sagt, ich habe einen Auftrag für dich, ich habe eine Aufgabe für dich. Schaue ich dann auf die Möglichkeiten, die ich habe? Vielleicht habe ich bestimmte natürliche Begabungen gar nicht und Gott sagt, aber tu das. Und dann sage ich, ich doch nicht. Oder vertraue ich und sage, Gott wird schon wissen, wie er das jetzt macht. Ich, keine Ahnung, aber ich tue es einfach mal. Lass uns noch 1. Mose 15, 1 bis 6 lesen. Einfach rausgepickt aus dieser ganzen Geschichte. Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abram, da hieß er noch Abram, in einem Gesicht so: Fürchte dich nicht, Abram, ich bin dir ein Schild. Ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Da sagte Abram: Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin. Und Erbe meines Hauses, das wird Eliezer von Damaskus, das war sein oberster Diener. Und Abram sagte: Siehe, mir hast du keinen Nachkommen gegeben. Und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben, also der Diener. Und dann sagt Gott: Nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leib hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach: Blick doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn und der rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Abraham hatte viele Gründe, nicht zu glauben, aber er entschied sich gegen alle Hoffnung, auf Hoffnung Gott zu vertrauen. Resignation kommt auch in seinem Leben vor, als nämlich und auch in Sarahs, als die Sarah dann in ihrer Verzweiflung, anders kann ich mir ihre Motivation nicht vorstellen, ihrem Mann die Sklavin gab und sagte: Es geht ja nicht mit uns beiden. Also dann mach mit ihr ein Nachkommen. Und das wurde dann Ismael. Und wir wissen, dass Ismael von Anfang an irgendwie Unfrieden brachte. Da war er noch nicht geboren, da fing schon die Sklavin, die Hagar, an zu spotten über Sarah. Da kamen schon diese Giftstacheln. Und als er dann geboren war, dann hat er seinen Spaß, heißt es an einer Stelle, seinen Spaß mit dem kleineren, 13 Jahre jüngeren Isaak getrieben. Hat ihn ja, gehänselt oder wie auch immer. Auf jeden Fall hielt die Sarah es nicht mehr aus und wollte die Hagar wegschicken. Und das war die Situation, wo dann Gott zu Abraham sagte: Tu, was deine Frau sagt, schick sie weg, ich kümmere mich drum. Er hat sich dann auch um Hagar gekümmert und er hat auch den Ismael bewahrt und aus ihm Völker werden lassen, weil auch er war ein Sohn Abrahams und dadurch gesegnet. Aber der Erbe, das sollte Isaak sein. So, die ganze Geschichte von Abraham ist ein Leidensweg. Alle die, auf die er seine Hoffnung setzte, dass sie vielleicht Erben sein könnten, wurden es nicht. Da war ja ganz am Anfang der Lot, sein Neffe, den er wie ein Vater aufgenommen hat. Und was macht dieser Lot? Er pickt sich die Rosinen aus dem Kuchen, nimmt das schönste Stückchen, Fleckchen Erde und sagt: Da will ich hin mit meinen Herden. Weil das Land war, was sie da hatten, das war irgendwie nicht groß genug scheinbar. Auf jeden Fall wollte er weg von seinem Onkel. Und Abraham sagte: Okay, geh du, wo du hin willst, ich gehe dann in die andere Richtung. Ich lasse dir den Vortritt. Auch sehr demütig. Und Er hat vertraut, dass Gott schon ihn nicht im Stich lässt. Sonst hätte er gesagt, seine Autorität spielen lassen und gesagt, ich bin hier der Ältere und ich bestimme, wo du hingehst und wo ich hingehe. Hätte er machen dürfen, hat er nicht. Er hat Lot die Wahl gelassen und Lot hat sich leider nicht für den Segen Gottes entschieden, sondern für die sichtbaren Annehmlichkeiten, scheinbaren Annehmlichkeiten. Er hat dann Sodom und Gomorra gewählt und wir kennen die Geschichte. Bevor Sodom und Gomorra vernichtet wurden, gab es Krieg zwischen den Stadtkönigen und der König von Sodom und seine Bevölkerung wurden verschleppt, wurden als Gefangene weggeführt und darunter war auch Lot. Als Abraham das erfuhr, ist er mit seinen Mannen los und hat den Lot und auch die Bevölkerung der Stadt gerettet, zurückgewonnen. Krass. Also das zeigt auch, was für eine Verbundenheit er immer noch mit Lot hatte, nachdem Lot ihn eigentlich so, ja, verlassen hatte. Und diese Haltung, die zog sich durch bei Abraham. Diese Haltung des Zurücktretens und des Vertrauens, Gott wird mein großer Lohn sein. Also Lot war es also nicht. Das heißt auch, als dann die Städte vernichtet waren, nicht, dass Lot arm und ohne Frau und ohne Schwiegersöhne und seine Familie, die hat er ja alle verloren. Er ist nicht zu Abraham zurückgegangen. Ist mir auch später erst bewusst geworden, eigentlich wäre es doch normal gewesen, dass er in so einer Situation dann zurückgeht zu Abraham und sagt, das mit Sodom und Gomorra, das war nichts. Und schließlich hatte ja Abraham hat auch dafür gebetet und gekämpft bei Gott und gesagt, wenn nur so viele Seelen noch da sind, die dich anrufen, dann bitte verdirb doch diese Städte nicht. Und Gott hat Lot daraufhin rausgerettet, aber wirklich nur Lot und seine beiden von Sodom infizierten Töchter. Die haben sich dann an ihrem Vater vergangen, als der mal betrunken war. Aber nirgendwo steht, dass Lot zurückkehrte zu Abraham. Dieser Schnitt blieb. Und Lot war definitiv nicht der Erbe, obwohl er aus der Familie kam. Ein anderer war eben dieser Eliezer, von dem wir vorhin gelesen haben. Das war so üblich, dass wenn da kein Sohn ist, dass dann der würdigste von der Nachfolgschaft eines Herrn der Erbe wurde. Und da sagte Gott, nein, der wird es nicht. So, dann haben Sarah und Abraham das selber in die Hand genommen und haben versucht, es mit der Sklavin, einen Sohn zu bekommen, der Erbe sein könnte von Abraham. Und Gott sagte, nein, auch der Ismael ist es nicht. Das ist eine lange Geschichte. Ich habe nachgerechnet, es sind 25 Jahre, die Abraham durch all diese Höhen und Tiefen durchging, eigentlich mehr Tiefen als Höhen, und festhielt an der Verheißung Gottes. So, und dann mit 99, dann kommt die Beschneidung und dann kommt Isaak, der Sohn der Verheißung. Und den sollte er opfern. Unfassbare Geschichte. Aber ich glaube, Abraham war geläutert. Abraham hatte gelernt. Mehr und mehr, mit jedem Mal mehr, wo er etwas loslassen musste, wo er enttäuscht war, wo er dachte, Hoffnung reingesetzt hatte und die wurde zunichte. Jedes Mal hat Abraham gelernt, ein Stückchen mehr. Okay, Gott hat einen ganz bestimmten Plan. gab ja dann noch die Situation, wo ihm Gott ein bisschen in die Zukunft gucken ließ und ihm sagte, 400 Jahre werden deine Nachkommen Knechte sein und gedemütigt werden in einem fremden Land. Wir wissen heute, das war Ägypten. Und von Abraham hieß es, nachdem Gott sich ihm da offenbart hatte, dass ihn Schrecken und große Finsternis überfiel. Hey, das muss man sich mal vorstellen. Du kriegst eine Verheißung, du kriegst Nachkommen und dann sagt Gott, ja, und die müssen aber ganz tief durch. Durch Knechtschaft und Demütigung. Ich weiß nicht, was man da alles so mitmacht, wenn man das dann erlebt, aber das war mehr als nur ein Gedankengang. Es war eine Vision, die er da hatte. Und es geschah dann auch, dass ihm Feuer erschien, oder dass da war dann Feuer, was durch seine Opfertiere, die er hingelegt hatte vor Gott, durchfuhr. Und Rauch, was er nicht angezündet hatte. Da ist Gott ihm erschienen. Das ist sehr bewegend, das zu sehen und wie erschreckend für ihn diese Vision war. Ich kann mir vorstellen, dass da sich Gedanken anboten. Will ich das überhaupt? Will ich das? Eine Nachkommenschaft, die 400 Jahre, vier Generationen durch richtig harte Zeiten gehen muss? Knechtschaft, Sklaverei, Demütigung. Aber Abraham war geläutert. Und diese Erziehung und diese Läuterung, die hat Gott vorgesehen für jedes seiner Kinder. Wie auch immer, wir können nicht auf den anderen schielen und sagen, oh, der hat es aber besser als ich. Oh, warum trifft es denn mich so hart? Jeder kriegt das, was er braucht. Ich bin ganz sicher. Wir haben Erfahrung mit Kindern. Jeder, der hier Kinder hat, der weiß, jedes ist anders. Und man kann mit den Kindern nicht verfahren, mit allen gleich. Das eine reagiert so, das andere so, das eine ist hier versucht, das andere hat da seine Versuchungen. Und wir müssen unsere Kinder ihrem Wesen entsprechend erziehen. Und wir müssen ihnen auch Grenzen setzen. Und Gott muss uns Grenzen setzen. Die Schmerzen, und das ist der Punkt, den der Raphael bestimmt meint, Grenzen tun weh. Und wenn Gott uns Grenzen setzt, dann meint er es gut mit uns und dann möchte er uns lotsen zu dem Weg des Lebens, auf dem Weg des Lebens. Und wir selber haben dieses Know-how gar nicht. Wir haben nicht den Weitblick, nicht die Disziplin, nicht das Durchhaltevermögen. Wir haben das ja alles gar nicht. Deshalb brauchen wir Erziehung. Und da heißt es doch tatsächlich von Jesus selbst, dass er an dem, was er litt, Gehorsam lernte. So bis ins Letzte verstehe ich den Satz immer noch nicht. Aber selbst der Sohn Gottes, Jesus Christus, lernte an dem, was er litt, Gehorsam. Das ist ein göttliches Prinzip. Es ist jetzt kein Plädoyer für Leiden, aber es ist einfach doch so, dass wir nicht, wie heißt es im Petrusbrief, nicht erschrecken sollen oder erstaunen, uns verwundern sollen über die Leiden, die über uns kommen. Weil sie kommen über alle, die zu Gott gehören. Es ist normal, dass wenn man die Herrlichkeit erbt, dass man dann auch mitleidet mit Christus. Und ich wünsche uns, dass wir auf Jesus blicken, dass wir an ihm festhalten, dass wir durchgehen, dass wir die Bewährung erlangen, dass wir also durch die Prüfung durchgehen und bestehen. Und wir sollten daran festhalten, dass es seine Kraft ist in uns. Der Heilige Geist ist uns genau dazu als Beistand gegeben. Und resignieren gilt nicht. Okay, damit bin ich am Ende. Vielleicht noch eine andere Sache, die ich noch dranhängen möchte. Der Isaak ist ein Bild auf Jesus. Dieser einzige Sohn, dieser Verheißungssohn. Abraham hat ihn wiederbekommen aus den Toten. Er war sowieso aus einem erstorbenen Ehepaar gekommen, ja. Und so ist Jesus auch durch den Tod gegangen, weil Gott stärker ist als der Tod. Seine Liebe ist stärker als der Tod, was wir auch im Hohelied lesen. Diese Liebe, die überwindet den Tod. Das ist nicht nur unsere Hoffnung, das ist unser Glaube, das ist unsere Freude und das ist das, was uns durchträgt. Amen.